Ich habe euch heute Morgen ein paar Leute, ein paar Figuren mitgebracht, die ihr jetzt gleich seht. Und meine Frage an euch ist, was haben diese Figuren, Personen miteinander gemeinsam? Ihr seht da zum einen Terence Hill und Bud Spencer, Asterix und Obelix in der Mitte, die Neffen von Donald Duck, Tick, Trick und Track. Das doppelte Lottchen, das steht sogar da, und Old Shatterhand und Winnetou. Und es ist tatsächlich keine rhetorische Frage. Ruft einfach mal rein, was haben diese Personen, diese Figuren miteinander gemeinsam?
Sie sind Freunde.
Sie sind Freunde. Beziehung.
Beziehung. Starke Teams.
Helden der Kindheit. Ja. Sie treten gemeinsam auf. Ja, doppeltes Lottchen allein wäre halt einfach nur ein Mädchen. Sehr bekannt, genau. Man sieht sie in Film, Fernsehen, gibt Bücher, ganze Reihen teilweise, Comics. Ich zitiere Weltkulturerbe, Zitat Ende. Eine Sache haben sie noch gemeinsam, und das klang schon so ein bisschen an. Ich nehme jetzt mal Asterix und Obelix. Die beiden sind Freunde, sie gehen durch dick und dünn miteinander und sie stehen für die gleiche Sache. Sie verteidigen nämlich mit aller Macht ihr Dorf, das von den Römern eigentlich eingenommen werden soll. Aber sie stehen für die gleiche Überzeugung und sind miteinander unterwegs und sie sind ehrlich miteinander. Sie sagen sich ganz klar, was Phase ist. Und das ist das heutige Thema, das wir schon mal gehört haben, das Privileg, GIU zu sein. Vorhin hatten wir schon gemeinsam unterwegs, aber ich habe das eh noch mit hinzugefügt. Das Privileg, nämlich gemeinsam ehrlich unterwegs zu sein. In der Bibel, da haben wir eine ganze Reihe von Menschen, die auf eine ähnliche Art und Weise miteinander unterwegs sind, die Leben und Glauben miteinander teilen, die gleichen Überzeugungen und Abenteuer. Mir sind zum Beispiel David und Jonathan eingefallen, aber auch Daniel und seine Freunde. Esther, die dann Königin wurde mit ihrem Pflegevater oder Vormund Mardochai. Paulus, der hatte eine ganze Reihe von Weggefährten, Silas, Timotheus, Barnabas. Und ein weiteres Duo sind die beiden Menschen, die wir als die Emmaus-Jünger kennen. Und ich weiß nicht, wenn du vor einem Monat hier im Gottesdienst warst, dann denkst du vielleicht, ah, da hatten wir doch auch die Emmaus-Geschichte. Das war nämlich zum Thema Seelsorge, Mentoring. Und bevor du dich jetzt gerade innerlich zurücklehnst und denkst, ach, ich habe schon vor einem Monat zugehört, ich kann jetzt eigentlich auch wieder gehen, bleib mal noch mit bei mir, denn ja, wir gucken uns nochmal die Emmaus-Geschichte gemeinsam an, aber nochmal unter einem anderen Schwerpunkt und Kontext. Es geht mir nämlich nicht um Mentoring oder Seelsorge, sondern heute um das Thema miteinander unterwegs sein in der Art und Weise, wie man das vielleicht als Sparringspartner kennt. Im Sport ist da jemand, der mit mir trainiert, oder in der Wirtschaft jemand, dem ich auch Rechenschaft gebe, mit dem ich mich weiterentwickle. Also ein bisschen anderer Kontext und einfach die Einladung, lass dich nochmal neu mit in diese Situation hineinnehmen. Wir schauen uns die Geschichte im Lukas 24 an, die Verse 13 bis 35. Am selben Tag, das ist der Auferstehungstag, also Ostersonntag vor 2000 Jahren ungefähr, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht.
Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?
Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte:
Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?
Was ist denn geschehen?
Fragte Jesus. Und sie erwiderten:
Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen wir nicht.
Da sagte Jesus zu ihnen:
Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen?
Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück.
Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.
Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr.
War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete?
Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten:
Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen.
Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Wow, die beiden haben wirklich eine emotionale, bewegte Zeit hinter sich. Die beiden waren mit Jesus unterwegs. Sie gehörten so zum größeren Kreis der Schüler um Jesus. Und sie waren in Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Das Passafest drückt die Freude darüber aus, dass die Israeliten aus Ägypten herausgeführt wurden, befreit von der Unterdrückung. Und ich glaube, dass das diesmalige Passafest die Hoffnung hatte und die Freude so, bald passiert es wieder, denn Jesus wird uns von den Römern und aus der Unterdrückung der Römer befreien. Und dann können wir das wieder feiern. Aber dem war nicht so. Es kam anders als gedacht. Entsetzen macht sich breit, denn Jesus befreit sie nicht, sondern wird verhaftet, zum Tod verurteilt und gekreuzigt. Und dabei hatten sie doch so sehr gehofft, dass er der Messias wäre. Und jetzt diese Ernüchterung: Jesus hat anders gehandelt als gedacht. Spring mal mit mir in dein eigenes Leben. Kennst du solche Situationen? Dein Leben ist eigentlich ganz stabil, du bist zufrieden, Jesus ist Teil deines Lebens. Du erlebst auch immer mal Gebetserhörungen. Manche würden das so ausdrücken, ja, läuft bei mir. Bis es nicht mehr läuft. Bis es plötzlich anders kommt als gedacht. Situationen verändern sich. Es passieren Dinge, die du nicht verstehst. Gott, Jesus handelt oder reagiert anders, als du das erwartet hast. Dein Bild von Gott, wie er ist und was er tut, das gerät irgendwie ins Wanken, zerbröselt vielleicht sogar ein bisschen. Totale Enttäuschung. Wenn du so eine Situation kennst oder schon mal erlebt hast, was machst du dann? Wie reagierst du? Die beiden Jünger, die sind losgezogen. Die haben sich auf den Weg gemacht. Ich habe die beiden mal mitgebracht, hier als Knopfschnurmännchen. Das sind die beiden, die nach Emmaus gehen. Die beiden machen sich auf den Weg, weg von Jerusalem, weg von dieser Enttäuschung. Sie sind miteinander auf dem Weg und sie reden, sie teilen ihren Schmerz und ihren Frust, all die Enttäuschung. Vielleicht erzählen sie auch von Erinnerungen, die sie an früher haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. Sie sind gemeinsam ehrlich unterwegs. Was machst du mit deinen Fragen, die du hast, mit Enttäuschungen, mit Zweifel, mit Frust, vielleicht gegenüber Gott, gegenüber Gemeinde, deinem Glauben? Bist du der Typ, der die Einsamkeit sucht und sich die Decke über den Kopf zieht? Oder eher der Typ, der sich ins Getümmel stürzt und hyperaktiv wird, sich irgendwie beschäftigt? In irgendeiner Art und Weise reagierst du ja. Die Frage ist nur, wie. Und die wenigsten von uns haben die Möglichkeit, die Strecke von Jerusalem nach Emmaus zu laufen. Aber auch wir können uns auf den Weg machen. Und wenn so eine Krisensituation ist, irgendwie so ein großer Frust und Enttäuschung, da ist es total wichtig, dass man sich Zeit für sich selber nimmt, in die Stille geht, und das aber in einem angemessenen zeitlichen Rahmen. Weil es total wichtig ist, nicht allein zu bleiben die ganze Zeit. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich arbeite ja allein zu Hause im Homeoffice und ich habe damit gar kein Problem. Ich bin gern mit mir in meiner Gedankenwelt für mich. Und ich brauche auch tatsächlich Zeit, um Gedanken und Erlebnisse zu verarbeiten, auch Gebetszeiten zu haben. Aber ich merke immer wieder, ich brauche auch ein Gegenüber, wo ich meine Gedanken und Gefühle äußern kann. Ich muss mir auch manchmal selber beim Denken zuhören und brauche das total, dass jemand mir auch Feedback und Impulse von außen gibt, mir Dinge auch zuspricht. Und seit Anfang des Jahres habe ich das Privileg, mit zwei Frauen in einer Dreierschaft zu sein. Unser Ziel ist nicht, nach Emmaus zu kommen, aber unser Ziel ist es, im Alltag gemeinsam Glauben und Leben zu teilen. Wir wollen das einüben, was es ganz praktisch bedeutet, Schülerinnen von Jesus zu sein. Wir wollen entdecken, wie das aussehen kann, dass wir mitten im Alltag, mitten in diesen Herausforderungen nicht nur glauben und wissen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen, sondern wir wollen das wirklich erleben, dass das eine Wahrheit ist. Und wir tauschen uns da per Handy immer wieder aus, aber treffen uns auch vor Ort. Und bei diesen Treffen, da erzählen wir ganz ehrlich, wie es uns geht. Und wir legen unsere frommen Masken, die wir manchmal bewusst oder unbewusst aufsetzen, ab. Und wir merken, bei der anderen läuft es ja auch nicht immer so geschmiert, wie das manchmal von außen wirkt. Da gibt es auch Herausforderungen. Wir haben teils die gleichen Fragen. Und ich habe das als total kostbar und gut erlebt, mit den anderen unterwegs zu sein, ehrlich zu sein, Impulse und Ermutigungen zu bekommen und auch einfach für mich beten und mich segnen zu lassen. Und dabei habe ich die Erfahrung gemacht, wenn wir zusammen sind, dann kommt Gott immer wieder dazu und ist dabei. Wie bei den beiden, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Jesus kommt dazu auf ihrem Weg. Und sie erkennen ihn erst nicht, aber er fragt, er hört zu und er will wissen, was sie bewegt. Und nachdem die beiden miteinander ehrlich waren, schütten sie jetzt auch bei Jesus ihr Herz aus. Und er erklärt ihnen die ganze Schrift. Die 5 Bücher Mose plus die Propheten, das sind um die 20 biblischen Bücher, das braucht ein bisschen Zeit. Und ich finde es total die Wertschätzung von Jesus, nachdem er auferstanden ist, könnte er ja auch bei den Elfen sein oder bei einer ganz großen Gruppe, aber in diesem Moment ist er bei diesen beiden, die gefrustet sind und Fragen haben. Er nimmt sich Zeit. Und so eine Aufarbeitung von so Frust und Enttäuschung, die braucht Zeit und die darf auch Zeit brauchen. Aber wenn ihr so seid wie ich, dann soll das nicht lang dauern. Ich möchte, dass Dinge schnell gehen, ich möchte Dinge schnell verstehen und können. Und ich möchte schnell Antworten haben. Aber Gott hat Zeit. Und ich stelle mir manchmal die Frage, wie viel Zeit darf es uns eigentlich kosten, durch solche Prozesse zu gehen? Gott Dinge zu fragen, zu beten, vielleicht auch zu fasten, auf seine Antwort zu warten. Wie viel Zeit darf das kosten? Die beiden Jünger, die sind auf dem Weg mit Jesus, gehen dann in das Dorf, essen gemeinsam Abendbrot und als Jesus dankt und das Brot bricht und ihnen gibt, da merken sie, wer er ist. Und sie sagen, nach dieser vertrauten Handlung, die sie von ihm kennen, brannte nicht unser Herz. Haben wir es nicht eigentlich gemerkt oder gespürt? Aber manchmal erkennen wir Gott erst im Nachhinein. Und die Freude darüber, über dieses Erlebte und über diese Erkenntnis lässt sie noch am Abend umkehren, wieder zurück nach Jerusalem, zurück zu den anderen. Und sie erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, weil sie das so tiefgreifend verändert hat. Und sie ermutigen einander. Und bei mir ist es heute in einer gewissen Weise ähnlich. Ich war und ich bin mit anderen unterwegs und ich habe erlebt, wie gut das tut, ehrlich gegenüber Menschen zu sein und auch gegenüber Gott. Und ich habe erlebt, dass Jesus mir da auch begegnet ist im Gebet. Ich glaube, dass es total gut und wichtig ist, Glauben nicht im Alleingang als Einzelkämpfer irgendwie durchzustehen, sondern mit anderen unterwegs zu sein. Warum glaube ich das? In Prediger 4 lesen wir, dass zwei besser dran sind als einer allein. Die beiden können sich gegenseitig aufhelfen, sie wärmen einander. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell in zwei. Und als Jesus die Jünger damals losgeschickt hat in die Dörfer und Städte, um sein Kommen anzukündigen, da hat er nicht die alle einzeln losgeschickt, um möglichst viele Städte zu erreichen, sondern immer im Doppelpack. Gott selbst ist drei in eins in sich selber. Er verkörpert Gemeinschaft. Und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen und auf Gemeinschaft angelegt. Und deswegen ist es so gut und so wertvoll, das Leben und den Glauben eben auch nicht alleine zu bestehen, sondern in ehrlicher Gemeinschaft. Ich träume davon, dass wir Menschen, die wir Gott lieben, in eine neue Tiefe und in eine neue Ehrlichkeit hineinkommen, in unseren Beziehungen und auch mit Gott. Und ich sehne mich voll danach, dass Kirche und Gemeinde bekannt ist als ein Ort, wo Menschen ganz ehrlich miteinander umgehen, indem sie sagen, was sie enttäuscht, was sie herausfordert, aber dass sie auch ihre positiven Erlebnisse miteinander teilen. Und ich glaube, dass so ein Platz total attraktiv ist für andere. Und ich glaube, dass dieser Kulturwandel im Kleinen anfängt, bei jedem ganz persönlich und dass sich dann ausbreitet. Wenn du dir jemanden wünschen solltest, mit dem du ehrlich unterwegs sein kannst, dann such dir jemanden und starte eine Zweier- oder Dreierschaft. Der Begriff ist ganz egal. Aber sei gemeinsam mit jemandem ehrlich unterwegs. Vielleicht hast du aber auch schon jemanden. Im offenen Abend habt ihr ja dieses Tandem-Konzept und Projekt. Da mache ich dir Mut, bleib weiter dran. Erwartet, dass Gott mit dabei ist und geht in die Tiefe. Seid auch ihm gegenüber total ehrlich. Aber vielleicht denkst du jetzt auch, das klingt alles schön und gut, aber ich habe keine Zeit im Alltag. Ich habe auch keine Menschen, mit denen ich gern so ehrlich wäre. Oder ich habe da jemanden, aber diese Person wohnt weit, weit weg. Geht also auch nicht. Ich habe ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis gefragt, von denen ich weiß, dass sie gemeinsam unterwegs sind mit Leuten. Und die erzählen einfach, wie sie das erlebt haben. Und vielleicht ist der eine oder andere Tipp genau gegen diesen inneren Widerspruch, der vielleicht hochkommt, dabei. Wir schauen uns das Video an.
Eisen schärft Eisen, so schärft ein Mann den anderen. Und ich glaube, das ist brutal wichtig, dass wir heute auch noch in unserer Welt irgendwie einen Ort haben oder jemanden haben, wo wir schonungslos ehrlich sein können, wo wir uns austauschen können, wo wir uns gegenseitig schleifen und schärfen können, wo wir einfach gemeinsam auch Dinge bewegen, austauschen und vor Gott bringen können und dann eigentlich sogar zu dritt, nicht zu zweit unterwegs sind.
Es lohnt sich absolut, da Zeit rein zu investieren. Denn das, was ich erlebe, ist, dass wenn ich mich selber öffne, öffnen sich auch die Menschen um mich herum. Man erlebt dadurch wirklich zu erfahren, dass irgendwie alle zusammen in einem Boot sitzen, auch wenn jeder unterschiedliche Themen hat. Man committet sich und wächst gemeinsam, geistlich wie auch menschlich, miteinander. Und das ist richtig stark.
Das lohnt sich sehr. Es ist auf jeden Fall so, dass viel mehr dabei rauskommt, als man rein investiert. Es war bisher eigentlich immer sehr, sehr bereichernd und wir sind beide daraus sehr gestärkt hervorgegangen.
Ich finde, dass es sich auf jeden Fall lohnt, diese Zeit da rein zu investieren, weil das einem selbst ganz viel gibt. Zum einen entstehen dadurch, habe ich häufig erlebt, einfach sehr intensive Freundschaften, aber man profitiert irgendwie auch von der Sichtweise des anderen, von den Dingen, die die andere Person mit Gott erlebt und man wird dadurch selbst total ermutigt und hat, wie gesagt, einfach immer jemanden, der da ist, an dem man sich wenden kann und der neben vielleicht Familie oder enge Freunden auch einfach noch so zur Seite steht. Und das ist sehr, sehr schön.
Ich bin seit circa einem halben Jahr in einer Dreierschaft.
Das sind jetzt tatsächlich schon mehrere Jahre, dass wir uns immer wieder regelmäßig treffen. Es war so ein mehr oder weniger schleichender Prozess. Und anfangs war es nur mal Treffen auf ein Bier und gemeinsam quatschen. Und daraus wurde dann irgendwann Bier und Beten. Und so kam dann eins zum anderen.
Ich habe jetzt ungefähr seit einem Jahr eine Zweierschaft mit einer Freundin und wir treffen uns nicht vor Ort, sondern treffen uns online, weil wir zu weit auseinander wohnen, entfernt wohnen und treffen uns so im Schnitt, glaube ich, einmal im Monat per Videotelefonie. Und davor hatte ich auch schon einige Zweierschaften, die waren dann immer vor Ort, so ungefähr alle 2 Wochen.
Seid mutig, euch zu öffnen und einfach zu erzählen, was euch bewegt. Ihr werdet sehen, dass es viele Menschen gibt, die ähnliche Themen haben. Und selbst wenn es andere Themen sind, gibt es immer Themen, die jeden umtreiben. Und wenn man sich öffnet, dann hat man die beste Möglichkeit, wirklich zu wachsen. Und die Stärke in der Zweier- und in der Dreierschaft, finde ich, liegt einfach darin, dass man sich eins machen kann mit der Gruppe, in der man ist. Und Gebet empfängt, auch füreinander betet und mit Jesus zusammen in dieser Gruppe vorankommt.
Einfach mutig vorangehen und jemanden ansprechen. Vielleicht hat man direkt jemanden im Kopf und einfach sagen, hättest du Lust, das mit mir zu machen? Und auch direkt sich so eine Art Frist zu setzen, dass man sagt, wir probieren das jetzt vielleicht mal 1-2 Monate und sagen dann bewusst und dann entscheiden wir nochmal neu, ob wir es weitermachen wollen oder nicht. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, irgendwie passt es nicht so gut oder ich habe doch nicht so viel Zeit, wie ich dachte oder was auch immer. Und dann zu sagen, wir brechen das wieder ab, dass das auch überhaupt kein Beinbruch ist, das dann wieder fallen zu lassen und es vielleicht wann anders mit jemand anderem nochmal zu probieren.
Einfach mal machen. Nicht drauf warten, bis jemand vorbeikommt und danach fragt. Nicht drauf warten, bis es vielleicht irgendwo die perfekte Person gibt, die hundertprozentig passt, sondern sich einfach mal treffen und sich austauschen, was sind die Themen, die jeder hat und dann gucken, was sich da draus entwickelt.
Vielleicht denkt der eine oder die andere, um sowas zu erleben, wie wir es gerade gehört haben, braucht es für mich mega Wunder. Dann bitte doch Gott, gerade vielleicht auch in dem nächsten Lied, um das Wunder. Und wenn du dir jemanden wünschst, dann sprich mutig Leute an. Vielleicht in den nächsten 72 Stunden. Dann hast du dir so eine Frist gesetzt. Und was man sich vornimmt und dann tut, das funktioniert dann ganz gut. Aber wenn du schon mit jemandem unterwegs bist, dann sei einfach gespannt, was Gott für euch noch bereithält. An Tiefe, an Ehrlichkeit und auch an Wundern.